Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Das umstrittene Pestizid Glyphosat, das sorgt seit ein paar Jahren immer wieder für aufgeregte Schlagzeilen. Oft genug geht es dabei vor allem um eine Frage: Ist das Mittel nun krebserregend oder nicht? Für viele Umweltschützer ist das allerdings nur eine Art Nebenkriegsschauplatz. Denn krebsgefährlich sind, wenn überhaupt, wohl vor allem extrem hohe Dosen des Mittels. Betroffen sind dann also vor allem Bauern und Feldarbeiter, Hausmeister, Gärtner, die das Mittel anwenden. Und da geht es dann also eher um Arbeitsschutz als um die Gefahr für Verbraucher durch irgendwelche Glyphosatrückstände im Bier oder in anderen Lebensmitteln. Eine ganz reale Gefahr dagegen scheint von Glyphosat und anderen Pestiziden auszugehen für die Artenvielfalt. Und hier könnte es bald strengere EU-Regeln geben. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute um den ökologischen und sozialen Umbau der Wirtschaft, um Fluglärm und durch Kampfjets und die Frage, wie man die Wohnung bei sommerlichen Temperaturen angenehm kühl hält. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wer durch Deutschland geht oder fährt, der kann das Insektensterben inzwischen mit eigenen Augen sehen und hören. Immer weniger Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten flattern und summen durch die Republik. Schuld daran ist wohl vor allem die intensive Landwirtschaft in Deutschland und der massive Einsatz von Pestiziden. Die werden, auch bei uns im Deutschlandfunk, gerne mal Pflanzenschutzmittel genannt. Tatsächlich aber sind sie Gifte, die mal gezielt vermeintliche Unkräuter abtöten sollen oder alternativ irgendwelche Schadinsekten oder Pilze. Nur ganz so gezielt wirken leider die wenigsten Gifte. Die Europäische Union überlegt deshalb jetzt, die Sicherheitsprüfungen für die Zulassung von Pestiziden zu verschärfen. Miriam Stöckel berichtet.
Hinter der Freiburger Universität sind 40 Flugkäfige für Hummeln im Aufbau. Metallgerüste mit Stoff überzogen, 6x9 Meter Grundfläche. Nahrung für die bestellten Versuchshummeln wächst auf dem Boden. Phacelia, eine besonders gute Bienenweide.
Und da wollen wir jetzt verschiedene Pestizide testen. Wir testen jetzt ein Insektizid und ein Fungizid,
sagt Naturschutzprofessorin Alexandra Klein. Ihr Versuch gehört zu einer großen länderübergreifenden Studie mit Honigbienen, aber auch Wildbienen wie eben den Hummeln.
Was uns besonders ein großes Anliegen ist, in dem Projekt nicht nur eine einzelne Stoffgruppe zu testen. Wir finden es vor allen Dingen auch wichtig, diese Interaktion, also wenn zwei Pestizide, jetzt ein Fungizid und ein Insektizid zusammenkommen, ist dieser Effekt dann auf die Bienen vielleicht noch viel schlimmer oder ist er dann erst da? Sowas wollen wir uns hier vor allen Dingen angucken.
Wohlgemerkt, die Forscher untersuchen die Wirkungen bereits genehmigter Pflanzenschutzmittel. Studien an Wildbienen, wie klein sie macht, sie gehören zum offiziellen EU-Genehmigungsverfahren nicht dazu. Pflanzenschutzwirkstoffe müssen vor ihrer Vermarktung nur akut an erwachsenen Honigbienen getestet werden. Für mehr Bienen- und Insektenschutz fordern Umweltschützer und Wissenschaftler umfassendere Sicherheitsstudien. Auch Bernhard Uhl, Chef der EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA.
Und dafür hat EFSA diese Richtlinie, diese Leitlinie im Jahr 2013 entwickelt, die neue Aspekte mit aufgenommen hat, die bei der vorigen Leitlinie nicht berücksichtigt wurden.
Die Bienenleitlinie, die Uhl anspricht, sie ist eine Art Handbuch. Damit müssten Hersteller ihre Wirkstoffe künftig auch an Wildbienen testen. Und noch mehr.
Die chronische Exposition von Bienen gegenüber Pestiziden oder die wiederholte Exposition oder auch das potenzielle Risiko für Bienenlarven, diese Aspekte wurden neu in diese Leitlinien aufgenommen, um sozusagen sicherzustellen, dass Bienen ordnungsgemäß oder ausreichend geschützt sind.
Die Pflanzenschutzbranche machte 2018 über 10 Milliarden Euro Umsatz in Europa. Die strengen Bienenleitlinien könnten dieses Geschäft gefährden. Martin May vom Industrieverband Agrar, der Interessenvertretung der agrochemischen Industrie.
Die Befürchtung ist halt, dass wir im Grunde durch diese Testanforderungen, die in der Praxis nicht umzusetzen sind, wir in eine Situation kommen, dass im Grunde in Europa keine neuen weiteren Insektizide genehmigt werden können und auch, dass Insektizide, die zur Wiedergenehmigung anstehen, diesen Anforderungen nicht nachkommen können.
Werden die anspruchsvollen Bienenleitlinien zum Pflanzenschutzprüfstandard oder nicht? Nach 5 Jahren Streit hinter verschlossenen Türen zeichnet sich für morgen oder übermorgen ein Kompromiss zwischen den EU-Staaten ab. Eine schrittweise Einführung der Leitlinien. Studien zu chronischen Wirkungen sowie Tests an Larven und Wildbienen würden damit frühestens 2021 fällig. Erstmal bliebe es bei Tests an erwachsenen Honigbienen, allerdings mit umfassenderen Methoden als bisher. Der Kompromissvorschlag der EU-Kommission, ein kleinster gemeinsamer Nenner, mehr ging nicht. Kommissionssprecherin Anca Paduraru. Wir wollten vorwärts kommen und sicherstellen, dass die Leitlinien so schnell wie möglich eingeführt werden können, damit wir wenigstens etwas haben und nicht nichts, so wie in den letzten 5 Jahren. Bis 2021, so sieht es der Kompromissvorschlag vor, müsste die EFSA ihre Bienenleitlinien nochmal aktualisieren. Gut möglich, dass der Streit in Brüssel über strengere Pflanzenschutzprüfkriterien und mehr Insektenschutz dann weitergeht.
Mirjam Stöckel war das über das Ringen um schärfere Zulassungsregeln für Pestizide. Mehr dazu heute Abend um 18.40 Uhr in der Sendung Hintergrund hier bei uns im Deutschlandfunk. Klimaschutz, Energiewende, Verkehrswende, das sind riesige Umbauprojekte, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig verändern sollen. Wie dieser Umbau auch sozial gerecht erfolgen kann, damit befasst sich ein gemeinsames Papier von Gewerkschaftsbund DGB und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND, das heute vorgestellt wurde. Dieter Nürnberger berichtet.
Bereits 2012 veranstalteten der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland einen gemeinsamen Transformationskongress, in dem die soziale und die ökologische Frage miteinander verbunden werden sollte. Die Zusammenarbeit schlief danach etwas ein, wie beide Akteure heute Vormittag eingestehen mussten. Doch nun gibt es ein neues Papier, einen gemeinsamen Debattenbeitrag. Beispiel CO2-Bepreisung. Im Herbst will die Bundesregierung darüber entscheiden. Aus Sicht des Dachverbandes der Gewerkschaften sollte klar sein, dass Ökologie und soziale Gerechtigkeit hier nicht gegeneinander ausgespielt werden, so DGB-Chef Rainer Hoffmann.
Dann muss einerseits sichergestellt werden, dass die Steuerungsfunktion einer solchen Bepreisung auch realisiert wird und nicht irgendwo im allgemeinen Staatshaushalt versandet. Und zweitens muss klar sein, dass diejenigen, die am geringsten CO2-Emissionen emittieren, aber auch die geringsten Einkommen haben, nicht diejenigen sind, die dann am stärksten belastet werden.
Konkret wurde das gemeinsame Papier hier allerdings nicht. Es werde wohl eher in Richtung CO2-Steuer gehen, vermutet Rainer Hoffmann, denn die Alternative über einen nationalen und europäischen Emissionshandel sei politisch schwieriger zu organisieren und durchzusetzen. Auch der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger betonte ausdrücklich, dass ein verstärktes Miteinander von Umweltbewegten und Beschäftigten notwendig sei, um die Transformation der Wirtschaft zu erreichen. Abgehängte Regionen und zurückgelassene Beschäftigte dürfe es nicht geben.
Ohne die Lösung der sozialen Frage werden wir keine Chance haben, in demokratischen Strukturen die ökologische Frage zu lösen. Wir brauchen ein ökologisch-soziales Investitionsprogramm. Die Kommunen werden die zentralen Handlungsorte der Umsetzung sozial-ökologischer Transformation werden und sie müssen dazu auch finanziell in die Lage gesetzt werden.
Beide Akteure nannten die Zusammenarbeit in der sogenannten Kohlekommission, die im Januar den Ausstieg aus der Kohleförderung in Deutschland bis spätestens 2038 festlegte, eine positive Erfahrung, trotz aller Auseinandersetzungen, die es hier zwischen Umweltschützern und den Arbeitnehmervertretern gab. DGB-Chef Hoffmann will künftig auch weniger über das festgelegte Ausstiegsdatum debattieren, als über einen Einstieg in eine umfassende ökologische Energiepolitik.
Wir brauchen eine Einstiegsdiskussion. Wie kriege ich beispielsweise das Problem, die regenerativen Energien vom Norden in den Süden zu bekommen? Wie kriege ich das Thema Speicherung von Energie geregelt? Wie kriege ich das Thema, wenn wir in Richtung E-Mobilität gehen, wie kriege ich das Thema, dass wir genügend Ladestationen haben, auf den Weg gebracht? Und wenn das alles ambitioniert mit Investitionsprogrammen hinterlegt wird und es sollte dann schneller gehen, werden wir die Letzten sein, die sich dagegen wehren werden.
Diese zugegeben noch vage Bereitschaft der Gewerkschaften, unter bestimmten Umständen auch früher als bisher geplant aus der Kohleförderung auszusteigen, wird somit mit Wohlwollen aufgenommen. Doch bis dahin muss vor allem ein von der Politik geplantes Klimaschutzgesetz den Weg zu weniger Emissionen ebnen. BUND-Chef Hubert Weiger.
Das muss eben ein Programm werden, das eben nicht die beschleunigte Abschrottung von noch intakten Pkw finanziert, sondern tatsächlich den Einstieg in eine echte Energie klimaschonende, ressourcenschonende Wirtschaft bringt und damit auch entsprechende Arbeitsplätze schafft.
Beschäftigung und Umwelt gehen Hand in Hand, so der Titel des Positionspapiers von DGB und BUND. Und auch wenn einige Forderungen noch einer Konkretisierung bedürfen, das Papier soll einen Neubeginn in der gemeinsamen Zusammenarbeit darstellen.
Dieter Nürnberger über ein Papier zum ökologisch-sozialen Wandel in Deutschland. Fluglärm nervt. Wenn ich beispielsweise beim Wandern irgendwo in schönster Natur unterwegs bin und dann fliegen ständig irgendwelche Flugzeuge über meinen Kopf, das nervt wirklich. Aber Lärm kann nicht nur nerven, er kann auch krank machen. Genau deshalb werden im Umfeld von großen Flughäfen auch regelmäßig Lärmmessungen durchgeführt. Rund um militärische Flugübungsplätze ist das bisher nicht vorgeschrieben. Dabei ist gerade dort die Belastung oft besonders groß. Tonja Koch hat ein solches Gebiet im Saarland besucht.
Stefan Bierbrauer lebt im nördlichen Saarland und wenn er bei gutem Wetter seine Terrasse nutzen möchte, dann ist das nur eingeschränkt möglich, denn mehrere Stunden täglich ist er massivem Fluglärm ausgesetzt.
Die ganze NATO übt hier.
Das Saarland liegt mittendrin in der sogenannten Tralauter. Das ist ein spezieller Luftraum, der zeitweilig für Übungszwecke von Kampfjets reserviert wird. Geflogen werden darf in diesen Luftkorridoren von morgens 7 bis um 11:30 Uhr nachts. Im Sommer, von Mai bis September, soll nach 20 Uhr nicht mehr geübt werden. Aber Bierbrauer, inzwischen vom beständigen Lärm zermürbt, will daran nicht recht glauben.
Das ist einfach so, die machen mit uns, was sie wollen.
Die Menschen reagierten extrem unterschiedlich auf Lärm, sagt der Mainzer Kardiologe Professor Thomas Münzel.
Die einen ärgern sich drüber, die anderen nicht. Das heißt, je mehr man sich darüber ärgert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man herzkrank wird, dass man Herzrhythmusstörungen bekommt und psychische Erkrankungen, also Depressionen und Angststörungen, werden durch diese sogenannte Annoyance, also diese Belästigungsreaktion, dramatisch verstärkt.
Münzel, der sich seit Jahren gegen die zunehmende Lärmbelastung stark macht, hat in einer klinischen Studie herausgefunden, dass insbesondere Nachtfluglärm das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigert und dass auch diejenigen Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die den Lärm selbst nicht als übermäßig störend empfinden.
Wenn Sie überflogen werden nachts, Sie haben zum Beispiel das Fenster auf, dann wird Ihr Körper mit einem Blutdruckanstieg reagieren. Das heißt, Ihre Ohren sind immer auf Alarm gestellt oder Aufnahmebereitschaft. Man kann im Schlaf ja die Augen schließen, aber die Ohren kann man nicht schließen. Das heißt, immer wenn Lärm kommt, wird mit Stress reagiert.
Darüber hinaus würden sich die Menschen an Fluglärm nicht gewöhnen, so Münzel. Es trete vielmehr mit steigender Belastung eine Sensibilisierung ein. Professor Münzel hat seine Testpersonen gesunde und herzkranke Menschen mit Fluglärm des Köln-Bonner Flughafens konfrontiert. Dort, wie in allen anderen Flughäfen und Einflugschneisen, werden regelmäßig Lärmmessungen durchgeführt. Das verlangt das Gesetz. In den militärischen Flugübungszonen sind solche Messungen hingegen nicht vorgesehen. Daran ließe sich auch nichts ändern, weil dafür das BMVG, das Bundesministerium der Verteidigung, zuständig sei, sagt Monika Zöllner im saarländischen Innenministerium mit dem Thema Fluglärm betraut.
Momentan haben wir nicht vor, eigene Lärmschutzmessungen durchzuführen oder Messstationen aufzubauen. Wir setzen auf Kommunikation mit dem BMVG und mit den NATO-Bündnispartnern, um die Belastung, die sicherlich da ist für unsere Bevölkerung, so gering wie möglich zu halten.
Und im Wege dieser kommunikativen Strategie habe man durchaus Verbesserungen erzielen können, sagt Zöllner.
Seit 2016 ist es gelungen, die Flughöhen im Einzelfall anzuheben. Wir haben erreicht, dass freitags nach 13 Uhr eine freiwillige Selbstbindung eintritt. Also dass freitags nachmittags ab 13 Uhr regelmäßig nicht mehr geflogen wird. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Da haben wir auch sehr positives Feedback durch die Bevölkerung bekommen.
Die Betroffenen der Tralauter, die sich jährlich zu Tausenden bei offiziellen Stellen über den Fluglärm beschweren, beruhigt das nur bedingt. Im vergangenen Jahr haben überwiegend ausländische Kampfjets 800 Flugstunden über dem Saarland und der Westpfalz absolviert. Und zu Beginn dieses Jahres sind die Übungsstunden erneut gestiegen und werden wohl weiter ansteigen. Denn seit Mitte Juni hat die US Air Force eine Fliegerstaffel aus Utah zu Gast in der Eifel. Die Flieger aus dem mittleren Westen der USA sind mit neuen F-35-Kampfflugzeugen ausgestattet. Sie sind zum ersten Mal in Deutschland. Deutschland und sind gekommen, um zu üben.
Tonja Koch war das über Fluglärm durch Militärflugzeuge. Wer durch die Straßen einer modernen Großstadt wandert, der sieht dort vor allem eins: viele, viele Autos. Fahrend auf der Straße natürlich, ja klar, im Stau und überhaupt. Aber vor allem auch massenhaft parkende Autos am Straßenrand. Und oft genug natürlich auch auf Geh- und Radwegen. Zehntausende Autos, die meiste Zeit des Tages einfach nur dumm rumstehen und Platz wegnehmen. Die amerikanische Stadt San Francisco widmet deshalb seit ein paar Jahren Parkplätze in sogenannte Parklets um. Platz für Menschen statt für Autos. Markus Schuler berichtet.
Die Valencia Street in San Francisco ist eine belebte Durchgangsstraße. Hier gibt es 3- bis 4-stöckige Wohnhäuser. Einige haben im Erdgeschoss eine Ladenzeile. Richtig ruhig ist es hier nur nachts. Draußen sitzen ist kaum möglich, weil die Gehwege nicht breit genug sind. Nur beim Four Barrel Café geht das. Tal Moore betreibt das Café mit angeschlossener Rösterei. Sein Geschäft war eines der ersten, die ein Parklet eingerichtet haben.
An sonnigen Tagen wie diesen ist das Parklet voller Leute, die Kaffee trinken und sich mit Freunden treffen. Oft sitzen die Leute auch nur da ohne Kaffee und genießen den Raum.
John Francis ist bei der Stadtverwaltung von San Francisco in der Planungsabteilung. Er betreut das Parklet-Programm der Stadt.
Ein Parklet ist ein ehemaliger Parkplatz auf der Straße. Er ist meist so lang wie 2 Autoparkplätze und er hat die entsprechende Breite.
San Francisco leidet unter dem starken Verkehr. Seit immer mehr Menschen aus dem Silicon Valley in die Stadt ziehen, ist die nordkalifornische Metropole quasi zur Berufsverkehrszeit chronisch verstopft. Eine Kaffeehauskultur oder Restaurants mit Außenflächen haben in den USA keine Tradition. Draußen sitzen, so wie in vielen europäischen Städten, ist hier nicht üblich. 2005 ist das erste Parklet entstanden, sein Geburtsort San Francisco.
So, and they put a bench and, you know, it was a place for someone to just hang out.
Auf dem ersten Parklet stand eine Sitzbank zum Entspannen. Die Idee fand die Stadtverwaltung von San Francisco so gut, dass sie sie weiterverfolgt hat.
Mittlerweile gibt es ein offizielles Parklet-Programm der Stadt. Eine dicke Broschüre informiert über das Genehmigungsverfahren und stellt gelungene Beispiele vor. San Francisco hat bislang 60 solcher Mini-Parks genehmigt. Die meisten haben Cafés oder Restaurants eingerichtet. Sie bekommen dadurch eine Außenfläche. Es gibt aber strenge Vorgaben, zum Beispiel die, dass der ehemalige Autoparkplatz von jedem genutzt werden kann. Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden, Alkohol ist aber verboten. Wer ein Parklet installieren möchte, muss das bei der Stadtverwaltung beantragen und detaillierte Designpläne einreichen.
$3.000 kostet die Genehmigung. Um die Lizenz jährlich zu verlängern, bezahlt man pro Jahr nochmal zwischen $250 und $300. Der Parklet-Sponsor ist für alle Instandhaltungskosten verantwortlich. Er muss die Fläche sauber und instand halten.
Parklets können auch Flächen sein, die von Privatpersonen oder Hausgemeinschaften betrieben werden. Im hippen Mission District hat zum Beispiel eine Galerie ein Parklet mit Skulpturen installiert. Der öffentliche Raum soll auf- und unterbrochen werden. Stadtplaner Francis plädiert dafür, die Straße nicht allein den Autos zu überlassen. Parklets sollen die Menschen wieder nach draußen bringen.
Parklets sollen öffentliche Parks nicht ersetzen. Sie haben einen anderen Zweck. Parklets soll es Menschen ermöglichen, sich zu treffen. Wenn Pflanzen integriert werden, sind sie wie kleine Mini-Oasen. Die Menschen können entspannen und die Stadt genießen.
Gut gemachte Parklets mit Bänken, Büschen und kleinen Bäumen kosten umgerechnet zwischen 15.000 und 25.000 Euro. In einer idealen Welt bräuchten wir keine Parklets, meint Stadtplaner Francis.
Wir würden dann richtig breite Gehwege haben, wo die Menschen sitzen und zusammenkommen können. Wir müssten der Straße keine Fläche wegnehmen. Mein Traum für San Francisco wäre, dass wir irgendwann das Parklet-Programm gar nicht mehr benötigen.
Parklets in San Francisco, Platz für Menschen statt für Autos. Markus Schuler war das.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Immerhin momentan sind die Temperaturen in Deutschland ja wieder erträglich und mancher sehnt sich vielleicht auch schon wieder nach dem nächsten Freibadwetter. Aber die nächste Hitzewelle kommt wohl ohnehin eher früher als später. Wer die heißen Sommertage dann halbwegs entspannt überstehen möchte, der sollte verhindern, dass sich seine Wohnung unnötig aufheizt. Wie man das anstellt, dazu der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Rollläden runter, Raffstores, das sind diese außen liegenden Lamellenvorhänge, runterlassen und die Fenster geschlossen lassen, sodass möglichst wenig warme Luft von außen nach innen eindringen kann und auch die warme Sonne nicht in die Wohnung scheint, solange es draußen wärmer ist als drin.
Das ist das Entscheidende, um heiße Tage zu Hause gut zu überstehen, sagt Stefan Nakazi von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Gelüftet werden muss natürlich auch, allerdings erst, wenn es sich draußen abgekühlt hat. Dann
möglichst alle Fenster auf und möglichst lange lüften und querlüften.
Wobei sich die Wohnung unterm Dach schneller aufheizt, aber auch schneller wieder abkühlt als der dickwandige Altbau.
Also man braucht möglichst viel Luftaustausch und das so lange, dass dann auch die inneren Wände und auch die Möbel Zeit haben, wieder abzukühlen.
Carina Zahlmann freut sich, dass ihre Erdgeschosswohnung dank des Wechsels zwischen Verschatten und Lüften auch nach einer Reihe hochsommerlicher Tage noch angenehm kühl ist.
Ja, ich bin ganz stolz. Ich habe jetzt konstant 24 Grad in meiner Altbauwohnung. Wenn morgens die Sonne um 6:30 reinscheint, stehe ich auch auf und mache meine Rollos runter. Auf der anderen Seite, wo die Schatten ist, ziehe ich die Rollos hoch und öffne die Fenster. Gegen 12 ist dann auf der Straßenseite keine Sonne mehr. Dann ziehe ich die Rollos wieder hoch und mache die dann auf der Gartenseite die Rollos runter und schließe auch die Fenster vorher.
Die öffnet sie dann erst abends wieder weit zum Lüften. Elektrische Geräte sind im Sommer eine ungewollte Wärmequelle. Zum Beispiel ein zweiter Kühlschrank für den sommerlichen Getränkevorrat, der seine Wärme in den Raum abstrahlt. Oder Heizungsrohre, in denen erwärmtes Wasser zirkuliert. Hier hilft das Umstellen der Anlage auf den Sommerbetrieb. Auch große Fernsehbildschirme, Computer und Wäschetrockner liefern zusätzliche Wärme, so wie die Spülmaschine. Stefan Nakazi.
Wenn die Spülmaschine fertig ist, macht man sie auf und dann kommt erstmal so ein warmer, feuchter Schwall Luft raus. Das kann man natürlich dann auf die Zeiten verlegen, wenn man gerade sowieso durchlüftet, dann wird diese warme, feuchte Luft direkt abtransportiert.
Und heizt die Küche nicht weiter auf. Verbessert ein Ventilator das Raumklima?
Ja, der bringt was, zumindest fürs Gefühl. Also der bringt das Gefühl der bewegten Luft und unser Schweiß kann dann verdunsten und damit regelt ja unser Körper auch seine Temperatur. Natürlich senkt der Ventilator nicht die absolute Temperatur.
Vom Einsatz von Klimageräten hält Stefan Nakazi nicht viel. Mobile Geräte für ein paar hundert Euro werden über einen aus dem Fenster geleiteten Schlauch entlüftet und brauchen viel Strom. Fest verbaute Klimaanlagen, die vom Fachmann installiert werden müssen, kosten zwischen 2.500 und 3.000 Euro und zum Anschließen müssen zwei Rohrleitungen durch die Außenwand des Hauses gelegt werden. Dann arbeiten diese Anlagen allerdings deutlich sparsamer als die mobilen Klimageräte.
Die sind sehr effizient. Alle Klimageräte haben auch diese Effizienzklassen, die man auch so von Kühlschränken zum Beispiel kennt. Und da sollte man, wenn man sich denn überhaupt für ein Klimagerät entscheidet, dann darauf achten, dass es mindestens die Effizienzklasse A hat. Und je mehr Plusse dann obendran sind, desto besser.
Wie man auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf und eine kühle Wohnung behält, das war der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Und den können Sie nachhören im Internet auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de und in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Christoph Heidemann mit den Informationen am Mittag und der Frage, wie viel Krankenhäuser Deutschland eigentlich so braucht. Das war's mit Umwelt und Verbraucher für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören. Und tschüss.